Macher und Denker, der PLM-Podcast. Mit Lars und Christoph.
Herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen. Heute ist der 16. September und wir begrüßen Sie wieder mal. Jetzt bin ich schon mal im Sie. Ich begrüße euch recht herzlich zu unserem Podcast, dem CLM-Podcast Macher und Denker. Ich bin der Lars.
Ich bin der Christoph.
Und wir haben spannende Themen heute für euch vorbereitet und legen einfach auch ganz schnell und sofort los.
Was gibt's Neues?
Ich hatte Urlaub.
Das ist korrekt.
Das war schön. Ein Leseurlaub. Ich mache einmal im Jahr einen Leseurlaub und fahre nicht weg. Mal gucken, ob ich das noch tue. War spannend. Also spannende Lektüre hatte ich.
Hast du denn an deinem Buch weitergeschrieben?
Psst.
Ja, ich gehe da gar nicht mehr weiter rein auf das Thema. Aber ich frage einfach in 3 Wochen nochmal.
Unfassbar.
Also was wir gemacht haben in den ersten 11 Folgen, also sprich in der sogenannten ersten Staffel, ist, wir haben über individuelle, unteilbare Themen gesprochen. Ja, erinnert euch, wir hatten Coaching-Prozesse generell, aber Empathie, was bremst dich? Wir hatten Scheitern, was ein Riesen-Podcast war, nicht nur von den Hörerzahlen, sondern auch von dem Feedback, was wir gekriegt haben. Wir hatten Konjunktivitis, Tiritis, also sprich, reden im Konjunktiv. Und Mut zur Veränderung, beziehungsweise beim letzten Mal auch das Thema Vergleich und sowas. Und da merkte man schon so langsam, es wird etwas größer, ne, weil ich mich ja mit anderen vergleiche und das eben nicht tun soll. Aber wir kommen ganz langsam dann jetzt in der 2. Staffel weg von dem Individuellen, von dem Unteilbaren, von den individuellen Themen, die wirklich auf euch, auf jeden Einzelnen persönlich gemünzt sind, und kommen jetzt nach und nach zu Gruppenthemen. Und deshalb hat die 2. Staffel auch ganz, ganz viel mit Themen zu tun, die man in einer Gruppe hat, die man in einem Umfeld hat, die man mit anderen hat. Das ist das eine, was es Neues gibt. Und dann haben wir uns noch was überlegt, Christoph. Was machen wir denn noch?
Ja, wir machen sogenannte Specials, wie das so schön heißt, also mit Kollegen und Kolleginnen, mit denen wir zusammenarbeiten, die alle ihr eigenes Fachgebiet haben. Also was wir mit einbuchen manchmal zu uns, wo wir sagen, oh, das könnte ein gutes Ergänzungsthema sein, das kann sehr unterschiedlich sein. Also wir haben eine Spezialistin für eignungsdiagnostische Themen, wir haben einen Spezialisten für Themen um Innovation und so etwas.
Also, offiziell heißt das Innovationscoach.
Ja, Innovationscoach. Mhm. Also das werden wir mit einfließen lassen. Wie wir das technisch gestalten, weiß ich noch gar nicht so genau. Da hast du vielleicht einen besseren Überblick als
ich. Ja, das machen wir so alle 3 Monate, wird da ein Special kommen. Das wird vorab natürlich auch überall groß angekündigt.
Ja.
Und wir werden sehr, sehr wahrscheinlich, das klärt sich morgen, werden wir mit dem ersten Special zum Thema Eignungsdiagnostik und alles, was dazugehört, werden wir da sprechen, aber mehr wird noch nicht verraten.
Ja, genau, Cliffhanger.
Was machen wir heute?
Gut. Christoph, kommen wir zu unserem Hauptthema für heute. Hauptthema. Unser Hauptthema heute lautet
Führung und Verantwortung, damit es nicht am Anfang richtig scheiße wird.
Gut, okay.
Also, ich gebe zu, das habe ich mir gerade nur aufgeschrieben, weil ich gesagt habe, ja, es ist so, in der Führung geht alles in die Hose, weil keiner versteht, was es genau ist. Und ich glaube, das ist so ein persönliches Thema von mir seit Anbeginn der Tage. Was ist der Unterschied zwischen Führung und Verantwortung?
Okay, also machen wir es auf euch gemünzt, machen wir es auf die Gruppen in eurem Leben gemünzt. Thema Führung und Verantwortung. Christoph, was ist denn überhaupt Führen?
Ja, das ist eine gute Frage. Was ist Führen?
Wir können ja mal Levin nehmen, damit ich auch mal einen schlauen Menschen reinbringe. Bitte. Und nicht immer du mit deinen Denker-Glückskeksen da. Also, Levin war jemand, der hat ganz irgendwie in den 50er Jahren, da gehen aber die Meinungen ein bisschen auseinander, aber die sind in den 50er Jahren bekannt geworden, er ist aber in den 40ern gestorben. Also auf jeden Fall hat Levin die sogenannten Führungsstile in, in
entwickelt, ne?
Entwickelt. Ja, ja. Ja. So, also habt ihr vielleicht alles schon mal gehört, sowas wie autoritärer Führungsstil und was gibt's noch?
Partizipativen Führungsstil.
Genau.
Und situativ kommt, glaube ich, auch von ihm.
Ja, aber ist, ja,
laissez-faire.
Ja, wobei da ja die Meinungen stark auseinandergehen, ob laissez-faire überhaupt, wenn ich nicht führe, ein Führungsstil ist.
Ja, das ist, das wäre schon, das ist Philosophie.
Ich möchte auch mal ein Denker sein für fünf Minuten. So, also, weiter geht's. Nein, das ist natürlich nicht das, was wir meinen, sondern, Christoph, worum geht's?
Also, es gibt eine Unterscheidung zwischen Führung und Verantwortung. Das sollten wir erstmal klären. Also, wo ein Geführter ist, ist auch ein Verführter. Oder ein Geführter. Also Führung braucht Gefolgschaft. Wir hatten mal einen Führer, das ist in die Hose gegangen, und zwar mächtig. Wollen wir jetzt geschichtlich nicht drauf eingehen.
Aber dem sind viele gefolgt.
Den sind viele verfolgt und die wurden aber auch in der Regel nicht, ja, verfolgt wurden sie auch in einem anderen Zusammenhang. Aber letztlich hat dieser Mensch etwas getan. Er hat einem Volk Hoffnung gegeben. Und es wird die Frage, gibt Führungskräfte Menschen Hoffnung? Heute nicht mehr. Das ist alt.
Dafür darf ich mal eben ganz kurz eingreifen, ja, halt den Gedanken mal eben fest. Es dauert ja nicht mehr lange, da ist Wahl, ja, bei uns in unserem schönen Land. Guckt zumindest, dass ihr so eine Art der Führung nicht wieder wählt. Das wäre uns ganz lieb, ja. Hauptsache demokratisch wählen, das hätte doch was.
Gut. Ja, das ist, ja, genau, das ist die Frage, was Führung bedeutet. Also Führung, ich frage mal, wozu und welchen Nutzen hat Führung? Das ist so eine ganz zentrale Frage. Auch allen Kunden, die damit zu tun hatten, stelle ich diese Frage. Was ist Führung? Wem nützt das, dass sie das können?
Ja, aber Führung ist doch eigentlich, dass ich jemanden dahin kriege, dass er das tut, was ich möchte.
Ja, das ist nämlich, was ich möchte. Das ist Führung, aber es ist nicht Verantwortung. Also Führung und Verantwortung, große Differenzierung. Wenn ich Verantwortung trage, dann ist immer die Frage, für was habe ich die Verantwortung? Und wer hat die legitimiert? Eine Frage der Legitimation auch. Also letztlich muss man diskutieren als Führungskraft. Ich bin Führungsbeispiel. Ich werde eingestellt als neuer Abteilungsleiter. So, und dann sage ich, schön, was haben Sie denn da geleitet? Die Möbel? Oder haben Sie auch Menschen geführt oder verführt? Oder was auch immer. Also Führung heißt ja auch Verführung. Und Führung heißt auch verbiegen. Das ist immer ganz diffizil, einfach zu sagen, was ist das konkret? Also ich habe mal nachgeguckt, auf Vorbereitung zu diesem Podcast. Bei Amazon gibt es 100.000 Bücher zur Führung. Das ist unfassbar. Einfach zu sagen, letztlich, was brauche ich als gute Führungskraft?
Ich glaube aber, gar nichts.
Man sollte reden können, das ist schon mal gut. Oder vor allem ganz wichtig, zuhören. Die meisten Führungskräfte hören überhaupt nicht zu.
Ja, ich glaube tatsächlich, und diese Diskussion hatte ich vor 3-4 Wochen mal an einem Wochenende bei einem Kaltschalengetränk. Und zwar ging es da um das Thema Führung. Und da gehen wir gleich ja noch ein bisschen mehr drauf ein. Führung in Pandemiezeiten über Teams und das hatten wir ja damals eigentlich auch schon so über Distance Leadership. Aber die Frage, kann ich Führung lernen? Und ich bin der Meinung, Führung kann ich nicht lernen. Ich kann mir Werkzeuge kann ich mir aneignen, zum Beispiel Kommunikationsregeln oder das oder jenes. Aber zur Führung brauche ich auch, ja, eine gewisse Art von, nennen wir es Empathie oder Miteinander und anderen sozialen Gepflogenheiten. Und die, glaube ich, also bin ich der Meinung, kann ich nicht lernen, sondern die habe ich oder habe ich nicht.
Ja, ich stelle unseren Kunden immer eine Frage, wie führen sie sich selber? Wie? Ja, wie führen Sie sich denn selber? Also wenn Sie sich selber gut führen können, können Sie in der Regel andere gut führen oder verführen, das haben wir dahingestellt. Es ist, glaube ich, entscheidend zu sagen, wie ich mich selber sehe und wie die Führungskraft sich selber sieht in diesem Unternehmensgebilde. Ist es hier Partner oder ist es Führer? Und dann kommen wir zur zweiten Aufstellung. Was ist Verantwortung? Für wen trägt er die Verantwortung? Und jetzt haue ich mal richtig einen raus. Wenn eine Führungskraft ein Team hat, dann ist es enorm wichtig, dass die Führungskraft in der Regel dafür verantwortlich ist, was das Team macht und kein anderer. Es gibt keine schlechten Teams, es gibt nur schlechte Führungskräfte. Punkt.
Da hast du aber jetzt richtig einen rausgehauen. Meine Güte, ich komme ins Schwitzen.
Ja, man kommt ins Schwitzen. Warum? Aber das ist ein Prinzip. Ich habe mir das extra mal angelesen. Das ist das Prinzip der Navy SEALs. Die Navy SEALs haben etwas so gemacht, das nennen die Extreme Ownership. Und zwar für die ist die Verantwortung alles. Und zwar, es geht ja bei einer Führung immer, wer hat eigentlich Schuld, dass das nicht geklappt hat? Ja, die Mitarbeiter. Nein, grundsätzlich heißt es so, die Führungskraft übernimmt die komplett radikale Verantwortung, nennt man das, wenn es in die Hose geht. Das macht eine Führungskraft. Aber es sitzen ja wahnsinnig viele Luschen da oben.
Ja, wobei ich jetzt mal auch eine Lanze für die Führungskräfte brechen muss. Und
bitte.
Ich weiß ja, uns hören auch viele Führungskräfte zu.
Ich hoffe. Bewerft mich mit allem.
Es ist ja so, dass Mitarbeiter immer mehr mitsprechen wollen, aber keine Verantwortung übernehmen wollen.
Das ist die große Dann haben wir ein Kommunikationsproblem.
Und warum, also dann sage ich doch, warum wollt ihr mitsprechen, wenn ihr keine Verantwortung übernehmt? Sag ich doch dann als Führungskraft.
Ja, und zwar folgendes. Die Führungskraft ist komplett für den Kommunikationsprozess verantwortlich. Komplett. Komplett heißt komplett. Nicht weiß, was A sagt, sondern was B versteht. Die meisten Kunden, die ich habe, wenn ich mir das andere, haben ein Kommunikationsdefizit. Die sagen nicht genau, was sie wollen und sie hören auch nicht genau zu. Also es ist eine Idee, dass Mitarbeiter mitsprechen wollen, ist ja ganz klar. Ne? Aber letztlich ist es ja, wer trägt denn die Verantwortung für den ganzen Kladderadatsch? Derjenige, der die Zeche zahlt. So, und bei größeren Unternehmen ist es nie die Führungskraft, die die Zeche zahlt, sondern die Kunden zahlen die Zeche, wenn es in die Hose geht. Es wird immer in den Markt, in den berühmten, weitertransportiert. Ich habe gerade einen Fall im Hintergrund. Das ist ein international operierender Konzern. Die Führungskraft ist bei den wichtigsten Gesprächen gar nicht dabei. Das ist das Problem der Führungskraft übrigens. Und sie wälzt alles auf die Mitarbeiter ab, weil der immer sagt, ihr seid schuld, dass es mir schlecht geht. Und sagt, das ist eine Geschichte, wo ich sage, der muss weg. Und zwar so schnell wie möglich. Raus damit. Aber meistens sind Geschäftsführungen auf einem Auge auch blind. Die wollen auch nichts damit zu tun haben. Und daher ist es wahnsinnig wichtig, als erstes zu verstehen, wenn ich den Job mache, übernehme ich die Verantwortung komplett, radikal. Und gerade, du bist ja auch irgendwie Geschäftsführer, ne? Wenn ich das so richtig mitgekriegt habe. Es ist immer eine Frage der Kommunikationsfähigkeit im Hintergrund auch. Also verdeute ich in allen, um was es eigentlich geht. Also diese Navy Seals ist immer etwas problematisch, ich weiß das, weil es da um Leben und Tod geht. Im Unternehmen geht es da nicht drum.
Gut, obwohl man ja, kleiner Exkurs, so in Assessment-Centern und was auch immer, diese Spiele, ja, in so Führungskräfte-Assessments, genau solche Spiele ja macht, die ja dann auf Leben ja und Tod gehen. Ja, und ich erinnere mich an Kollegen Uli damals, vor 15 Jahren haben wir, glaube ich, mit dem zusammengearbeitet, ja, der immer gesagt hat, als Personalentwickler, das ist das Schrecklichste, was es gibt, immer diese martialischen Dinge auf Leben und Tod zu machen. Aber sie werden bis heute gemacht?
Die werden bis heute gemacht, weil es Extremsituationen sind. Mhm. Führungskräfte erleben ja nie Extremsituationen, ne? Also unter verantwortlichen Extremsituationen. In der Entscheidung, letztlich ist eine Frage der Entscheidung, die ich auch fällen muss. Wie will ich mit meinen Mitarbeitern umgehen? Also auf der einen Seite, wie ich sie autonom kriegen, dass sie entscheiden für sich, auf der anderen, wie ich sie kontrollieren. Dann sage ich, was willst du denn jetzt? Willst du sie autonom kriegen oder kontrollieren? Also es ist immer ein Konflikt, der damit schwingt.
Ja, und ich glaube, dass die Führungskraft ja zusätzlich noch den Konflikt hat, dass es ja nicht nur die Mitarbeiterinteressen irgendwie auf den Tisch kriegt, sondern natürlich auch die Unternehmensinteressen.
Was sind denn Unternehmensinteressen?
Ja, mehr Umsatz oder...
Ja, genau. Aber jetzt wird spannend. Jetzt machen wir es ganz differenziert.
Weil der Mitarbeiter will ja nicht, der will ja mehr Urlaub. Ja. Also oder irgendwas anderes wollte jetzt nicht hier...
Ja, will ein neues Handy.
Ja, genau.
Oder so etwas. Ey, spannend in dem Zusammenhang ist etwas, das Unternehmen gibt's nicht. Es sind Menschen, die das wollen. Das muss man Führungskräften auch immer beibringen. Es sind Menschen. Ihr arbeitet nicht mit einer Unternehmenskonstruktion. Ich bin mal gefragt worden, was das Thema Loyalität angeht. Ich sage, ich bin meinem Klopapier nicht loyal gegenüber. Also Herkelfeucht bin ich nicht. Ich nehme auch Herkeltrocken. Aber ich bin den Mitarbeitern, die das herstellen, vielleicht loyal. Aber ich bin doch keiner Unternehmensstruktur loyal. Und das hat mit der Führung auch zu tun. Ich als Mitarbeiter bei der CLM stelle meine Ressourcen zur Verfügung. Ich bin keine. Ich stelle sie zur Verfügung. Und diese kleinen Differenzierungen machen das A und O aus, gerade in der Führungskommunikation. Und ich glaube, das hat damit zu tun, ich bin da sehr sensibel manchmal, dass wir sagen, wir reden über Menschen und wir reden ja auch über Teams, über mehrere Menschen. Und es ist evolutionsbiologisch, um das mal aufzugreifen, so, dass sich automatisch in Teams ein Teammitglied als Führungskraft entwickelt, in dem Team, unaufgefordert. Das kriegen wir bei ACs immer mit, dass man da immer einen Generaldirektor sitzen hat. Und wenn man dieses Rollenverständnis einfach mal annimmt und sagt, okay, da haben wir einen, dann ist die Frage der Führungskraft, und zwar, das ist das Wichtige, wem folgen die eigentlich? Die folgen den Menschen, und das wird jetzt viele treffen, hart, sie folgen vielen sozial.
Ja.
Und nicht fachlich.
Ja, ja, ja.
Und das ist eine große Ausdifferenzierung, was Führung ausmacht oder Verantwortung.
Genau, es gibt ja unterschiedliche Formen von Autorität und sie,
ja.
Der Fachautorität wird nicht so sehr gefolgt wie der persönlichen Autorität.
Ja. Und ich glaube, das ist so eine Sache. Und die ganzen Führungskonzepte, die du und ich kenne, wenn ich mir die mal durchlese, sage ich, ach du meine, was machen sie denn jetzt Neues?
Mhm.
Und das Rad wird immer neu erfunden. Dann heißt es mal Leadership, dann heißt es Friendship und wie das nicht alle heißt. Ich finde da gar nicht mehr durch.
Ja, und im New Work heißt es, du bist jetzt auch kein Vorgesetzter mehr, du bist jetzt Coach.
Ja, Coach, das ist auch so eine albern. Ein Führungskraft ist kein Coach. Der soll führen und nicht coachen. Das ist so albern, kann ich ausrasten.
Ja, ist so, es wird so genannt.
Ja.
Aber lass uns mal wieder so ein bisschen eintauchen in das, was unsere Hörer bewegt, nämlich die Thematik, habe ich eigentlich eine Führungskraft, ist die gut oder schlecht jetzt auch in Pandemiezeiten in diesem Thema Führung über Teams?
Ja, ja, ja.
Und also über online, jeder sitzt zu Hause, Homeoffice, was auch immer. Was muss da eine Führungskraft deiner Meinung nach haben, machen, tun, nicht tun?
Ein little Einspruch. Führungskräfte sind nicht gut oder schlecht, sie sind wirksam und unwirksam. Hau wieder einen raus, ich weiß, schlag mich alle tot.
Ich mache mal eben mein Bier wieder voll. Teile ich das hier nicht aus. So. Nein, erzähl.
Also es geht um Wirksamkeit. Führung ist wirksam oder Verantwortung ist wirksam. Ich glaube, gerade in pandemischen Zeiten, wo die Mitarbeiter letztlich am Fernseher quasi sitzen bei Teams, ist es wichtig, dass die Führungskraft immer für gute Stimmung sorgt.
Ja.
Ne? Also einfach zu sagen, komm, das wird funktionieren und dieses immer dazwischengrätschen, ne? Also das funktioniert einfach nicht, weil das ist eine Sondersituation für Menschen, die jeden Tag miteinander zu tun haben, dass sie auf einmal in einem Office sitzen, das hatten wir auch schon. Und die Führungskraft ist im Prinzip ja so eine Begleitungsfunktion.
Ja.
Man sollte die Leute bei der Stange halten können und
ja.
So sagen, komm, es wird wieder besser. Und jetzt wird spannend. Wir schaffen das gemeinsam, nicht ihr schafft das. Das kenne ich vom Fußball.
Jetzt wird's spannend, das ist ein Strich. So,
jetzt ist ein Burner. Achtung für die Fußballfans, ich bin keiner. Und zwar, es wird ja immer gesagt bei den Fußballfans, wir haben gewonnen und ihr habt verloren. Das ist das gleiche Prinzip nämlich. Wir sitzen alle in einem Boot, auch die verantwortlichen Führungskräfte. Das wird nicht geteilt, sondern er trägt die Verantwortung, dass das Boot funktioniert. Nicht, dass alle in verschiedene Richtungen rollen und oder rudern. Und das ist seine Aufgabe. Und dazu braucht man halt ein bisschen Empathie. Und man muss eins können, man muss verdammt gut zuhören können. Und die meisten hören nicht zu.
Ich glaube, also
viele hören nicht zu, nicht mit den meisten.
Ich habe jetzt auch nicht zugehört. Aber ich glaube, in Pandemiezeiten ist es oder vielleicht auch tatsächlich so ein Punkt, dass ich so viel online zu tun habe, dass ich meine Mitarbeiter manchmal vergesse, weil ich ja in jedem Call bin, wie man so schön sagt, oder in jedem Meeting als Führungskraft irgendwie 700 Meetings pro Woche habe. Weil
ja, das ist auch albern. Diese Meetingkultur ist völlig albern. Die sollen da hingehen und wollen so miteinander reden. Der sich
ich ja, überhaupt, da wirst du immer eingeladen zu Sachen, die du überhaupt nicht brauchst, und dann wird eine Stunde eingesetzt.
Ja, ich bin wichtig.
Ja. Da sind wir wieder bei der Freundin, die den Eierlikör in die Kaffeetasse tut.
Zu Recht.
Morgens um 10 bei Meetings.
Aber ich glaube, die Entscheidung ist tatsächlich, also diese ganze Meetingkultur und diese E-Mail-Kultur, die wir haben wachsen lassen, weil wir meinten, das ist alles Entlastung, stimmt nicht. Es ist Belastung geworden.
Ja, ja,
und eine Führungskraft und sollte dafür sorgen, dass die Leute sich nicht mit mehr belasten, als sie entlastet werden. Weil ich dann habe ich das, dieses, ich bin Opfer der Umstände, ich muss das tun, du musst gar nichts tun. Du solltest es tun, aber nicht muss.
Vielleicht nochmal an euch da draußen. Also, diese auch angekündigt neue Führungskonzepte etc., nein, die gab es schon alle, immer. Und da hat sich nie was geändert. Und als ich noch die Schulbank drückte, ist jetzt nicht so lange her wie beim Kollegen, aber
das ist eine Lüge.
Auch da war es tatsächlich so, gab es schon Distance Leadership, weil man nämlich gemerkt hat, wenn ich einen Konzern habe, dann sitzt der eine ja in Norwegen, der andere in Deutschland und der dritte in Singapur oder so. Und das ist das Team. Und dann hatte ich schon Distance Leadership. Und jetzt haben wir nicht groß was anderes. Wir haben nur das in einer verstärkten Masse.
Ja.
Und dass derjenige vielleicht den ich in Singapur geführt habe, der hat früher in einem Büro in Singapur gesessen und hatte sein soziales Umfeld, also soziales berufliches Umfeld, in dem Büro in Singapur. Jetzt sitzt er zu Hause. Also was viele von euch kennen, dass sie eben bei sich zu Hause sitzen. Und das ist vielleicht nochmal ein sozialer Unterschied, wo die Führungskraft jetzt vielleicht rein muss und sagen muss, wir müssen etwas machen, damit die Leute sich nicht alleine fühlen.
Ja.
Weil vorher hatten wir, wie gesagt, nehmen wir mal das Beispiel. Ich bin zwar in einer Abteilung, wo mein Vorgesetzter irgendwo in, nehmen wir mal, Mannheim sitzt, halb persönliches Beispiel. Ich sitze aber in Ratingen und habe meine Ratinger Kollegen in der Kaffeeküche um mich rum.
Ja.
So, also habe ich mein soziales, berufliches Umfeld ist ja da. Jetzt passiert was. Pandemische Zeiten, ich bin im Homeoffice, jetzt habe ich das nicht mehr und meine Führungskraft sitzt in Mannheim oder wo auch immer. Dann habe ich genau diese Problematik, dass ich keine Sozialkontrolle mehr habe, wobei das Wort Kontrolle gehört da zwar hin, finde ich aber, klingt blöd in dem Zusammenhang, aber dass ich eben das nicht mehr habe. Was kann die Führungskraft da machen?
Gute Frage. Wenn wir auf Singapur zugehen, wir haben früher gefaxt.
Ja.
Wir hatten Faxgeräte, das sind Geräte, da muss man Papier reinmachen und dann kamen die irgendwann da drüben an. Ich glaube, das ist ein großer Unterschied, weil wir haben eine Kommunikationsbeschleunigung.
Es gibt einen Kanzlerkandidaten, der jetzt bald Kanzler werden möchte, der im Augenblick noch hier in Nordrhein-Westfalen sitzt. Der will tatsächlich in Digitalisierung richtig rein. Also die im Ruhrpott haben schon Angst um ihre Brieftauben, dass die abgeben müssen, habe ich gelesen.
Das kann natürlich
durchaus möglich sein. Dass die ausgetauscht werden gegen Faxgeräte.
Wegen Faxgeräte.
Ja.
Ich glaube, das, was du gerade ansprichst, also dieses Distanzierte, ist etwas, es gibt den schönen Begriff in der Führung, Distanz schafft näher. Aber Distanz heißt ja nichts anderes zu tun, dass man still ist. Und still zu sein und Distanz ist etwas Unterschiedliches. Man sollte nicht still sein, man sollte meinetwegen so virtuelle Kaffeeküchen bauen und dann einfach mal sich ausplappern. Da sollte die Führungskraft auch dran teilnehmen. Und die sollte bitte eins tun, nur zuhören und nicht gleich wieder da reinquatschen wie ein Weltmeister, sondern einfach mal hören, wie ist die Stimmung. Entscheidend sind, wie Stimmungsbilder gebaut werden, weil ein Stimmungsbild ergibt eine Unternehmenskultur. So, und wenn ich das einmal gut erfasst habe, dann muss ich erstmal dieses Stimmungsbild verarbeiten können. Die meisten kommen mit einer Richtlinie. Das ist, dann machen sie eine Richtlinie für irgendeinen albernen Quatsch. Ich sage, lasst es doch mal. Entscheidend ist, dass ich Menschen sozial abholen sollte, wo auch immer hin. Und ich sollte verstehen, dass jeder seinen Job gut machen kann. Ich habe jetzt von einem Beispiel gehört, dass Mitarbeitern nahegelegt worden ist, doch den Job zu kündigen. Dann sage ich, aha, interessant, wer sagt denn das? Das haben wir das Problem dieses Social-Distinct-Zeug. Die machen das per Fernseher, anstatt sie zu den Leuten hinfahren. Und zwar, was noch eins fehlt bei diesem ganzen Bildschirmkram ist, wir haben keine Dreidimensionalität mehr. Man erlebt die Leute nicht mehr, man riecht nichts mehr, man spürt nichts mehr, es ist alles technisch geworden. Das ist auf der einen Seite eine Infrastrukturgeschichte, auf der anderen Seite ist eine persönliche Geschichte. Ich versuche meine Kunden immer dazu zu kriegen, dass sie kommen. Einige wollen das per Zoom aus wenigen Gründen, das ist okay. Aber die Qualität in der Kommunikation entsteht immer face to face und die Führungskommunikation auch. Mhm. Das ist vielleicht da noch dementsprechend mit einfließen zu lassen. Und nochmal, diese ganzen Führungskonzepte, die wir mittlerweile kennen, das dreht sich, das reitet immer neu. Ne? Ganz tolle Sachen werden da gemacht und keine Ahnung, Führung in Nacht und Führung am Tag und Führung im Wasser und Führung in der Luft. Die Leute, die das schreiben, die sind alle bekloppt. Also muss man nochmal ganz klar sagen. Wenn wir mal über Führung sprechen.
Was ist denn Führung im Wasser?
Das weiß ich doch nicht. Okay. Keine Ahnung. Also ich bin Unterwasserbotaniker und schreibe ein Buch über Führung. Okay. Unter Wasser. Also weiß ich nicht. Fällt mir gerade nur so ein. Was für Führungskräfte hatten wir in Deutschland? Welche sind berühmt geworden? Alle, die Mist gebaut haben. Die großen Vorstandsvorsitzende. Die haben doch alle irgendwo riesen Mist gebaut und das sind unsere Vorbilder auf einmal geworden. Und dann quatscht irgendeiner, dem man eine Plattform gibt, in einer Sendung einen rechtskräftigen Straftäter und redet über Führung. Den sollte man abführen. Das ist auch Führung. Wo auch immer hin. Und das, und die Medien bieten denen auch noch die Plattform und die schreiben auch noch Bücher. Also wer das kauft, den müsste, ich werde schon wieder hier tief durchatmen. Also entscheidend ist, dass ich für mich immer klar kriegen muss, wie führe ich mich erstmal selber. Mhm. Wenn ich das gut kann, dann kann ich ausprobieren, ob ich es bei anderen auch kann.
Okay, wie mache ich sowas? Können wir da nochmal auf den, ja, auf den Keller vielleicht eingehen? Was können wir da auf, nutzen?
Ja, also wir haben unseren Leuten früher immer gefragt, wie führst du dich denn selber? Haben sie erstmal gefragt. Führung ist erstmal etwas, was mit Disziplin zu tun hat. Mhm. Also das, was man sich vornimmt, auch durchzieht. Mhm. Das ist das erste Thema. Zweitens ist Zeit wichtig. Also wir haben ja in der Psychologie verschiedene Zeitformen, da müssen wir jetzt nicht drauf eingehen. Es ist entscheidend, dass eine Führungskraft über Zeit auch arbeiten sollte. Viele erwarten von Mitarbeitern, dass das schnell geht. Nee, das geht nicht so schnell. Unsere Hardware ist so alt da oben, die ist nicht so schnell, wie ich es haben will, weil die Programmierung scheiße ist. Und eine Führungskraft sollte erstmal sich selber angucken, wie sie geführt wurde. Mhm. Also ich bin wahnsinnig gut geführt worden, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich gebe das einfach nur weiter. Das ist adaptiert. Es kommt immer darauf an, wie mir die Eltern mich geführt haben und wie, na gut, Uni und Schule lasse ich mal raus. Das ist eine Katastrophe in größten Fällen. Aber wie der erste Arbeitgeber einen mit einem umgegangen ist, das legt Karrieren.
Hier vielleicht auch nochmal zurückblickend auf den Podcast von vor 3 Wochen zum Thema Vergleichen und ob ich mich vergleiche und. Ja, ich kann auch hier mir in diesem Führungsbereich Sachen abgucken. Ich kann Sachen adaptieren. Ja, das heißt nicht, dass ich mich vergleichbar mache zu dem, der mich geführt hat, sondern ich kann mir ja aus jedem, der mich begleitet hat, der mich geführt hat, das Beste raussuchen.
Ja,
und so werde ich immer besser und immer besser.
Ja.
Ja, also das vielleicht auch nochmal in dem Zusammenhang, wo ihr auch nochmal erkennt, das eine ist Keller und Bodenplatte und jetzt sind wir gerade im Erdgeschoss.
Ja. Ja, immer das Beste von einem mitnehmen. Immer das Beste. Und die größte Führungseigenschaft, die ich bewundere, ist zuhören. Nur zuhören. Ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig, dass Führungskräfte wahnsinnig gut zuhören sollten. Das lernen sie aber nicht.
Nee, weil
sie geben immer nur Antworten.
Und, ja, das ist ja nochmal was anderes, da komme ich gleich zu, aber es ist vor allen Dingen, jetzt hast du mich rausgebracht.
So, ich habe dich rausgebracht.
Ja, jetzt hast du mich rausgebracht. Warte, also jetzt fangen wir nochmal an.
Wo bin ich hingebracht?
Bleibt jetzt hier alles. Und zwar haben wir einmal, heißt es ja eigentlich, wer fragt, führt. Das wollte ich sagen. Ja,
wer zuhört, führt.
So, na, eigentlich, ne, wie du sagst, die geben nur Antworten. Mhm. Ja, ist ja der Umkehrschluss, ich frage auch mal ab und zu.
Mhm.
Ja, und höre dann zu, höre mir dann die Antwort zu. Mhm. Und jetzt bin ich ja wieder drin. Jetzt kannst du mich nicht mehr ausbringen. Okay. So, edgy. Aber wir sind beim Thema Wahlen, ne? Edgy war auch jemand, der. Ja, auf jeden Fall das Zuhören, dieses, wie ich sage immer, aktive Zuhören und dann auch nicht nur zu hören, was jemand sagt, sondern wie er es sagt.
Ja, mal eine Frage, was ist passives Zuhören? Das habe ich bis heute nicht verstanden. Zuhören ist Zuhören, Punkt. Also diese Ausdifferenzierung, da könnte ich Kollegen auch an die Wand klatschen. Hört doch mal mit dieser Ausdifferenzierung auf. Ich höre zu, Punkt.
Ah, die machen das alles proaktiv.
Lock mich nicht. Ja, das ist korrekt.
Ne, also man kann, kann Fragen stellen, man kann zuhören, etc. pp.
Wer zuhört, hat das Gespräch im Griff. Und nicht wer fragt, der führt, der verführt auch.
Ja, aber wer fragt, führt, ist schon nicht. Dadurch hole ich Leute ins Boot.
Ja,
dadurch, richtig. Ja, und dann muss ich zuhören.
Ja, und das ist bei Bewerbungsgesprächen ganz klar. Wenn ich die frage, dann denken die schon nach, wie die nächste Antwort lauten könnte. Das ist so ein sensationeller Prozess im Kopf. Ich glaube, das hat sehr stark bei der Führung auch mit, bin ich jetzt da? Also bin ich achtsam gerade hier in diesen Prozessen? Denn ich mag ja keine Tür- und Angelkommunikation. Es gibt bei uns Mitarbeiter, die stehen ja im Türrahmen, weil wir ein Erdbebengebiet sind. Und es könnte jederzeit ein, und wir haben ja so einen ganz großen, da kommt man ja gar nicht durch. Das ist ja wie eine Barriere. Das sind solche Sachen, das hat mit Führung zu tun. Das hat ganz klar mit Führung zu tun. Jeder kennt mich. Bei mir im Büro wird gesessen, wenn man mit mir redet. Es ist immer ganz problematisch, wenn ich einen angucken muss nach oben. Das hat was mit Asymmetrie zu tun. Das achtet eine Führungskraft natürlich auch drauf. Nimm doch mal Platz, was willst du denn? So, das ist mal ein kleiner Ausflug in die aktive Führungsgestaltung.
Ja.
Bist du sprachlos?
Ich bin sprachlos. Ich bin gerade einfach...
Eingeflasht.
Ich bin geflasht. Das war ganz schön spannend.
Ja, beim Burner.
Das war ein Burner. Ja, also... Mädchen und Jungs da draußen, wenn ihr Fragen habt zum Thema Führung, wir haben es ja heute erstmal so ein bisschen nur
angerissen
zu dem Thema, ja, Führungsarten, Führungsstile, Führungstypen, was sinnhaft ist, was Sinn ergeben kann im Bereich Führung. Wenn ihr Fragen habt zum Thema Führen in Zeiten von Pandemie und Homeoffice,
ja,
dann schreibt uns, ruft uns an. Wir werden das mit Sicherheit alles aufarbeiten.
Ja.
Und für diejenigen, die in Führungspositionen sind, auch in diesen Zeiten, tatsächlich wichtig, zuhören und auf und zwischen den Zeilen hören und einfach mal auch fragen, vielleicht wie es geht.
Ja, das auch, und mal Fragen auch mal umkommentiert lassen, das mal mitschreiben und sagen, ich melde mich mal die Tage. Denn viele Führungskräfte denken gar nicht nach. Hm. Also die lassen sich nicht die Zeit zum Reflektieren dieser Frage, weil die ja einen Beweggrund hat, warum es gefragt wird. Und ich möchte noch einen Sind wir schon beim Abschluss? Weiß gar nicht so genau.
Du, wir haben Zeit.
Okay, ich möchte nochmal, ich habe jetzt letztens gehört, das fand ich so spannend, ja, wir haben eine Führungsphilosophie. Oh, sag ich, das ist spannend. Philosophie beantwortet keine Frage. Sie stellt nur welche. Welche ist denn das? Die machen aus einer Philosophie einen Antwortkatalog. Das ist natürlich völlig albern. Sowas macht man nicht. Also das sieht man ja auch, unsere Führungsphilosophie. Da muss ich dann immer ein bisschen grinsen. Ich sage, was ist denn das philosophische Prinzip, was sie haben? Weil Philosophie hat ja sehr viel mit Moral zu tun auch. Und das war spannend. Also das wird vielleicht uns auch nochmal ein bisschen beschäftigen, irgendwann, was eigentlich dahinter steht. Das wäre so ein schöner Abschluss gewesen, aber wir haben ja noch Zeit.
Ja, also hast du noch was zum Thema Führen?
Weil
ja,
ich könnte jetzt ganz, ganz tief in die Kiste graben, aber ich glaube, da könnten wir noch ein paar Podcasts zu machen. Also was spannend werden könnte, ist Führungskommunikation oder verantwortungsliche Kommunikation. Kommunikation. Mhm. Das könnten wir vielleicht nochmal aufnehmen. Übrigens, jeder hat seine eigene Art, Kommunikationsart, die muss ich immer mit berücksichtigen. Jeder kommuniziert auf einer anderen Ebene. Und wir hatten es ja schon mal, wenn wir über Definitionen reden, dass in der Wissenschaft es keinen einheitlichen Definitionskatalog gibt. Darum, wenn ich über Führung rede, kann das was ganz anderes heißen, was du da drunter verstehst. Das ist nun mal so. Punkt.
Genau. Also, wenn ihr Fragen habt, stellt sie uns.
Ja.
Wir greifen das Thema gerne nochmal auf. Ansonsten.
Sonst noch mit Brieftauben, solange es die noch gibt.
Tatsächlich, passt auf euch auf, was das angeht. Ja, passt auch auf eure Mitmenschen ein bisschen links und rechts auf eure Arbeitskollegen ein bisschen links und rechts. Das sind halt keine einfachen Zeiten, in denen wir gerade sind, beziehungsweise aus denen wir gerade versuchen, auch so ein bisschen uns wieder frei zu schwimmen.
Ich finde die spannend.
Sehr gut. Und jetzt zu unserer letzten Kategorie für heute.
Habt ihr noch Fragen?
Habt ihr noch Fragen? Christoph, hast du Fragen gestellt bekommen?
Nein.
Tja, mit dir redet wohl keiner, was?
Das ist richtig.
Ich habe Fragen gestellt bekommen.
Ich bin völlig isoliert in meinem Büro.
Ja. Ich habe eine Frage bekommen, und zwar,
ja,
und die passt, was ein Zufall, wie immer. Was empfiehlt ihr zum Thema Weiterbildungen oder zum Thema Weiterbildung zu Führungsthemen?
Ja, ich habe da ein Thema. Also ich habe ein Seminar, und zwar, das ist relativ erfolgreich. Das heißt, Führungskommunikation im ausgehenden 18. Jahrhundert unter Berücksichtigung der Brüsseler Spitze. Das war ein Scherz. Aber, also was mit Weiterbildung jetzt ist, man kann sich immer unterscheiden, wie die technische Weiterbildung, also Scrum, Agiles Management, Design Thinking sind technische Weiterbildung.
Design Thinking.
Ja, Design Thinking, also wie ein Designer thinken.
Ja.
Das kann ich tun. Und auf der anderen Seite etwas Gegenteiliges. Ich kann mich mit, und das klingt jetzt etwas eigentümig, mit Denken auseinandersetzen. Also Seminare zum Denken besuchen, das sind meistens so philosophische Grundkurse. Also wie denkt ein Mensch, ja, ich krabbel hier unten rum, ne? Wie denkt ein Mensch, warum denkt ein Mensch, also so psychologischen Grundlagenkurse, die empfehle ich fast jedem, weil die Psyche, also die Psyche, die wir haben, unser Ego, was wir haben, unseren inneren Affen, der da mal rumtourt, das innere Kind, um das einmal zu verstehen, das ist für eine Führungskraft wahnsinnig wichtig, dass er weiß, wie ein Mensch einigermaßen tickt. Bevor ich ein Führungskräfteseminar besuche, so nach dem Motto Manipulationstechniken für stressresistente Mitarbeiter, würde ich erst sagen, das wäre mir nicht recht. Ich würde immer ein Seminar fehlen, erstmal, um was geht's, wie bin ich? Also selbstreflektive Seminare.
Also tatsächlich wieder in den Keller gehen für sich selber, bevor ich dann im Erdgeschoss es auf andere anwenden kann.
Ja, ich glaube, wir brauchen immer den Keller, weil da die Sachen stehen, die ich nach oben schleppe. Mhm. Also der sich permanent im Erdgeschoss aufhält, muss ja auch mal in den Keller, um irgendwas hochzuholen. Und ich glaube, die unbewussten Prozesse, die wir bei uns drin haben, die sind wahnsinnig wichtig. Mhm. Und nicht das ist, was ist Design Thinking als Technik. Also mir sind die ganzen Weiterbildungen viel zu technisch organisiert. Und wir haben ja gerade ein riesiges Thema, ist Nachhaltigkeit und Innovation. Das ist auch so etwas, wo ich sage, okay, ich brauche ja zu dieser Thematik Menschen. Und dazu muss ich erstmal wissen, wie die ticken, bevor ich mich auf irgendwelche theoretischen Ebenen bewege. Also ich bin ein großer Fan von, es klingt doof, aber das Wort Persönlichkeitsentwicklung, und zwar seiner eigenen und nicht der Fremden. Führungskräfte lernen immer, wie sie führen sollen und dabei können sie sich selber nicht führen. Das ist so ein bisschen dieser Spruch, meine Glückskekssprüche poste ich ja auch überall, wo dann drin steht, ich weiß, wie es geht, kann es aber selber nicht. Mhm. Das ist bei sehr vielen Seminaren, dass derjenige, der das hält, in der Regel überhaupt keine Ahnung davon hat. Weil man das sehr stark merkt, dass er überhaupt keine Erfahrung da drin hat. Meinung, Erkenntnis und Wissen. Viele meinen das, aber haben keine Erkenntnis zu diesem Prozess. Und jeder muss mal auf die Schnauze gefallen sein, richtig, um über das Scheitern reden zu können. Sonst ist das völlig unglaubwürdig. Sonst kommen wir in diese Theoriefallen hinein. Und wir kennen es aus so einem universitären Bereich. Die ganzen Kollegen, die damit zu tun haben, mal weghören. Ich muss es eingesetzt haben. Ich brauche eine Erlebnisbiografie dazu. Und die haben die meisten oder viele nicht. Wenn man eine Insolvenz hingelegt hat, weiß, was das ist und wenn man rauskommt. Aber über einen Insolvent sprechen, der das nie erlebt hat, das klappt nicht. Das ist unglaubwürdig. Und daher ist es, glaube ich, wichtig, dann auch so ehrlich zu sich zu sein und sagen, ich brauche mal ein Seminar, warum ich immer scheitere. Weil ich bin jetzt dreimal gescheitert. Wer hat denn noch mehr gescheitert als ich? Dann suche ich mir den aus. Wie oft sind sie gescheitert? 15 Mal, sie nehme ich. Was gucken die? Ah, der referiert über das Thema Scheitern. Ist er selber gescheitert? Das wissen wir nicht. Mhm. Ich habe da noch eine Praxisgeschichte. Wir haben mal ein Seminar gemacht zum Thema Mobbing, weil der Betriebsrat das wollte, bla bla, etc. pp. Und ich habe mich da reingesetzt und dann erklärte dieser Trainer tatsächlich, wie Mobbing funktioniert.
Und dann hast du ihn gefragt, bist du schon mal gemobbt worden?
Ja, erstens das und zweitens, was machen Sie denn da? Sie können doch den Leuten nicht erklären, wie man mobbt. Sie sollen genau das Gegenteil tun. Und da habe ich gesagt, er hat noch nie über Mobbing gemacht. Hat er nicht. Da habe ich tierisch darüber aufgeregt, dass man den genommen hat. Entscheidend ist, dass einer eine Biografie dazu haben sollte. Und den Leuten glaube ich. Also den Leuten glaube ich wirklich. Aber den anderen, die da alle stehen und immer Theorie verkünden, da habe ich immer Riesenproblem mit. Riesenproblem. Darum sind die Themen immer so groß, die anbieten. Ne? Also Führungsstrategien im ausgehenden 20. Jahrhundert auf dem Raumschiff Enterprise. Ich sage, lass stecken. Lass einfach stecken, das interessiert keinen Menschen. Und ich glaube, das sind die
Punkte. Lassen sich viele von blenden, ne?
Richtig, das ist halt so medienwirksam. Und ja. Diese ganzen Hampelmänner, die da auf YouTube irgendwelchen Tutorials machen, dann sage ich auch immer, spart euch die Zeit und keine Ahnung, lest die Bibel oder was auch immer. Da steht mehr über Management drin als in Führungshandbüchern. Also nochmal, um die Frage zu beantworten, wenn immer um den Menschen kümmern, nie um die Technik. Die ist abrufbar, hatten wir eben schon mal. Ne?
Ob man führen lernen kann.
Ob man führen lernen kann. Nein, ich kann sehen, was mit mir passiert und das dann sagen, okay, ich traue mich jetzt, das zu tun. Und aber die Verantwortung auch zu übernehmen, zu sagen, oh, das ist in die Hose gegangen, ich bin vielleicht nicht so gut, da muss ich besser werden. Mhm. Das finde ich toll. Aber diese ganzen Pappnasen, die da draußen immer rumlaufen und irgendwelche Leute, die auf Bühnen stehen mit 2000 Leuten, tschakka, tschakka, bub, bub, diese ganzen Tschakka-Menschen, da kriege ich eine Krise, da kann ich ausrasten. Naja, mein Herz.
Aber es war nett, dir zuzuhören.
Ja, danke.
Ich glaube, unsere HörerInnen haben sich wirklich amüsiert.
Ja, ich hoffe, dass es unterhaltsam war, aber es ist nun mal leider Realität. Das ist keine Illusion. Viele gehen ja in Illusionskonzepte, die sagen, bleiben Sie mal real, also machen Sie es mal mit einer Tatsache in dem Zusammenhang. Und ich habe selber in meiner eigenen Erlebnisbiografie so viele Scheiterungspunkte gehabt, wo ich gesagt habe, ja, da muss man mal ran. Und wenn einer ein Seminar zum Scheitern, könnte ich das, glaube ich, auch tun. Aber das Leben ist nicht immer gewinnen. Das Leben ist auch sehr oft verlieren und sehr oft leiden, was wir schon hatten. Das wird immer weggewischt. Es ist immer eine heile Welt. Nein, Das Leben ist unfair. Punkt.
Amen.
Ja, das genau.
Okay, vielen Dank dafür.
Bitte, danke.
Vielen Dank für den letzten Denkermonolog, der aber, glaube ich, mal wichtig war und richtig war. Ich bin heute etwas zu kurz gekommen, aber das macht überhaupt nichts. Da kann ich gut mit leben. In 3 Wochen haben wir, wie schon angekündigt, unser erstes Special. Wir verraten nicht, wer es ist, aber...
Gesprächspartner bin ich übrigens, ja. Das können wir vielleicht schon sagen.
Ja, freut euch drauf. Es wird gut, weil es wird jemand sein, der nämlich alles oder der vieles schon erlebt hat und genau daraus auch erzählt.
Genau, eine eigene Biografie.
Und eine eigene Biografie hat. Mhm. Seid gespannt, wir hören uns in 3 Wochen. Ankündigungen kommen natürlich früh genug auch wieder über unsere Kanäle.
Ja.
Ansonsten, es war mir wie immer eine Freude, euch ein bisschen hier durchzuführen und heute mal wieder Christoph mehr zu lauschen, der wunderschön gedacht hat.
Wunderschön gedacht, ja, vielen Dank. Ich bin letztes Mal angesprochen worden, mein Abschlusssatz.
Der fehlte.
Ja, genau.
Christoph, ich wünsche dir was, bleib gesund, wir hören uns.
Genau.
Bis
vielen
demnächst.
Dank auch und das Wetter.